Hallo ihr Lieben, schön, dass ich wieder bei euch bin. Ein Monat her ungefähr. Boah, das ist ja eine lange Zeit, ne? Irgendwie. Sonst haben wir uns ein bisschen zwischendurch gesehen und ja, aber dennoch, möge Gott uns alle segnen. Das Thema für heute ist das Leiden. Mit der Frage verbunden, von Gott gewollt oder wie? Und der Predigttext kommt aus dem ersten Brief von Petrus, Kapitel 4, Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer, und Gutes tun. Und ich bete auch für die Predigt. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für die Gewissheit, die wir haben, dass da, wo du bist, da, wo deine Kinder versammelt sind, da, wo deine Kinder sich auf dich ausrichten, mit aufrichtigem, offenem Herzen, dass da Segen verheißen ist. Diese Gewissheit haben wir, in welcher Form auch immer. Herr, ich bete um allen möglichen Segen für unser Leben, für all das, was uns beschäftigt. Um Segen für diese Predigt, dass wir nicht abgelenkt sind, dass wir einfach das Thema so verinnerlichen können. Ich bete, Herr, du weißt, auch bezogen auf dieses Thema, schenke du uns das, was gut ist, bei dem, was wir hören werden. Halleluja, wir loben und preisen dich und wir ringen Sonntag für Sonntag und Woche für Woche um das richtige Verständnis, um die tiefere Bedeutung deines Wortes, damit unser Leben immer heiliger, immer stärker, immer mehr auf deinem Fels aufgebaut sein kann. Danke, dass du hier bist, dass du uns heiligst und dass du uns jetzt segnen möchtest. Danke. Amen. Ja, ihr Lieben, das ist ein Thema, das mich seit Jahren beschäftigt. Nicht nur mich, sondern euch sicherlich genauso. Und bei dem ich selber noch ganz viel zu verinnerlichen habe, habe ich gemerkt, selbst bei der Predigtvorbereitung. Möge der Herr uns allen das richtige Verständnis und das richtige Erkenntnis, nicht nur für die allgemein in der Bibel so offenbarten Zusammenhänge geben, sondern auch für die individuellen, für die persönlichen Führungen und Zusammenhänge in unserem Leben, bezogen auf Leiden. Es ist leicht, natürlich, Bibelverse zu zitieren. Es ist leicht, sich an sie zu erinnern. Und dennoch ist es wichtig, nie zu vergessen, dass Gott auch für persönliche Menschen einen persönlichen, individuellen Weg hat. Und deshalb sollen wir sensibel sein, wenn wir mit Bibelversen umgehen und jeden einzelnen Menschen, jede einzelne Seele für sich betrachten. Petrus benutzt in diesem Vers die Formulierung Leiden nach dem Willen Gottes. Und diese wirft gleich zwei Fragen auf. Die erste ist, kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden? Was würdet ihr sagen? Ist jemand, der sagt nein? Ist jemand, der sagt ja? Die meisten sagen gar nichts. Gut. Die einfachste Logik, die von vielen Menschen angewendet wird, besagt, dass Leid etwas Böses ist. Aber Gott ist gut. Das wissen wir. Das sagt die Bibel auch. Also muss ich das irgendwie doch gegenseitig ausschließen. Das Böse und das Gute. Aber Petrus kennt diese unausgereifte Logik nicht, sondern er sagt, wer nach dem Willen Gottes leidet. Das heißt, selbstverständlich kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden. Das kann der Wille Gottes sein. Zugegeben, auf der einen Seite etwas, was wir überhaupt nicht hören oder gerne hören. Auf der anderen Seite etwas, was man bei einer undifferenzierten Betrachtung missverstehen könnte. Auch andere Bibelstellen betonen das zum Beispiel, dass wir, das ist aus der Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Auch im folgenden Vers wird das klar, und das kommt aus dem 1. Thessaloniker 3, Vers 3. dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Christen sind also buchstäblich zu Bedrängnis bestimmt. Vom Griechischen her heißt das Druck aushalten, das Wort originär. Auch Jesus stellt diesen Prinzip auf. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Steht in Markus 8, 34. Und wofür steht das Kreuz, wenn nicht für Leiden? Ohne Kreuz kann also niemand ein Nachfolger Jesu sein. Das ist ein biblisches Prinzip, das keine Ausnahmen kennt. Es gibt niemanden, der ohne Trübsal und ohne Bedrängnis zum Himmel eingehen wird. Ein Christsein, das uns auf dieser Welt nichts anderes als makelloses Glück bescheren will, so wie er von vielen Vertretern des Wohlstandsevangeliums gepredigt wird, ist nicht das Christsein der Bibel. Das ist reines Wunschdenken. Der Weg zur Herrlichkeit führt unvermeidlich durch Leid. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals ein der Bücher von dem Gründer unseres Verbandes gelesen hat. Von dem Pastor Jonathan Powell, Christel. Ich würde euch herzlichst empfehlen, dass ihr, ich habe zwei Bücher gelesen und seine Biografie, höchst beeindruckend. Also wirklich ein Mensch, der zu tiefen Erkenntnis der Zusammenhänge, der Bedeutungen des Wortes Gottes gelangt ist. Und er schreibt, dass es wirklich jeder, den Gott nach seinem Plan wirklich gebrauchen möchte, muss es zum persönlichen Zerbruch kommen. Denn dann kann nicht Gott wirklich aufbauen in diesem Menschen, was er sich vorgenommen hat. Das ist ganz schön hart. Aber das, der Vater unseres Verbandes, stellt diese Aussage als fest, als Bibel, als unmissverständlich biblisch auf. Der Weg zur Herrlichkeit führt unvermeidlich also durch Leid. Ohne Sterben wird niemand zur Auferstehung gelangen. Darum spricht die Bibel auch von den Kosten der Jüngerschaft. Das Heil ist umsonst, aber die Nachfolge Jesu hat ihren Preis. Und zwar den Preis der Identifikation mit Jesus. Und hier stellt sich schon die zweite Frage, warum Christen überhaupt leiden müssen. Einmal, weil unsere Identifikation mit Christus automatisch Leiden hervorruft. Ganz oft. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, wird sofort behandelt wie er. Je mehr wir Jesus ähnlicher leben und reden, desto mehr werden wir behandelt wie er. Wenn ihr als Christen auf eurer Arbeitsstelle keine Probleme habt und so, denkt man nicht, dass ihr so nett seid oder dass ihr fachlich ganz fantastisch seid. Es liegt ganz oft daran, dass ihr möglichst nichts erzählt von Jesus oder nicht so, wie Jesus es erzählen würde. Und das natürlich, ist für uns schon glatter alles und schon schöner und sind wieder die 8 Stunden vorbei und wir haben keinen Ärger gehabt, alles nett und so. Aber wirklich, wenn wir sagen, wie Jesus sein, Jesus, glaube ich, hat spätestens, als er angefangen hat, wirklich zu verkündigen, die 3,5 Jahre ununterbrochen davon gesprochen. Wobei ich schränke selber das ein, muss man sagen, fairerweise. Wir wissen, dass er sehr viel von Gott gesprochen hat, selbst mit 12 Jahren im Tempel. Aber wir wissen nicht, wie es war, als er beruflich unterwegs war, als er vielleicht mal bei Leuten irgendwas aufgebaut hat und so, ne? Dass er Zimmermann war, ja. Es gibt einen berühmten Theologe, der sagt, er war Maurer im Grunde und belegt das mit verschiedenen Sachen und so. Aber er muss ja auch bei Leuten gewesen sein und so. Ist die Frage. Hat Jesus genauso, wie er nach seiner Taufe verkündigt hat? Oder hat er noch nicht das Evangelium in der Klarheit, sondern ist ein bisschen so mit dem Strom sozusagen geschwommen im Alten Testament, damit er kein Aufsehen erregt? Denn er hat angefangen zu predigen, als der Vater ihn gerufen hat. musste getauft werden als Johannes. Der Vater hat das Zeichen gegeben. Johannes, du gehst, kommst aus der Wüste und verkündigst und kündigst Jesus an und bereitest seinen Weg vor. Das ist für mich eine große Frage. Die habe ich mir immer wieder gestellt. Hat Jesus überhaupt vom Evangelium geredet? Die ganze Zeit davor? Das weiß ich nicht. Immerhin, als er angefangen hat, das Evangelium zu predigen, waren alle schockiert. Alle schienen total überrascht zu sein. Wie? Das ist doch der Sohn von Josef und so weiter. Ja, woher kommt der plötzlich und fängt an zu predigen? Wo hat er gelernt? Also für mich hört sich mehr danach an, dass Jesus tatsächlich, bis er 30 wurde, einfach wirklich so ein ganz, ja, in der alten Tradition sozusagen mitgelebt hat mit den anderen im Grunde. So. Deshalb würde ich sagen, gleich das mit einbauen in unseren Überlegungen, dass wir nicht die falsche Vorstellung haben, Jesus hat die 3,5 Jahre genauso, die auch die ganze Jahre davor, genauso krass, genauso kompromisslos, genauso hat sein Haus verlassen und ist gegangen, denn das könnte uns Christen unter einen enormen Druck setzen, ne? Dass wir sagen, oh, wir müssen genauso wie Jesus sein, genauso kompromisslos. Natürlich werden wir wirklich Ärger haben bei der Arbeit, womöglich auch unsere Arbeitsstelle verlieren, das ist schon mal klar. Wir müssen da echt Weisheit von Gott haben, wie viel wir davon, mit welchem Nachdruck wir da wirklich die Wahrheit vertreten. Letztendlich ruft Jesus uns auf, wirklich weise wie die Schlangen zu sein. Ja? Sanft wie die Tauben, aber weise wie die Schlangen. Ich sage nochmal, je mehr wir Jesus ähnlicher leben und reden, desto mehr werden wir so behandelt wie er. Und wie wurde er behandelt? Hat man ihn mit Samthandschuhe behandelt? Nein, man hat ihn verfolgt, geschlagen und kaputt gemacht. Und deshalb lehrt Jesus, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15,20. Unsere Leiden haben also mit Christus zu tun. Eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe in Rumänien eine Prophetin kennengelernt und es hat mich sehr beeindruckt. Sie hat mir aus ihrem Leben, ich habe viele Fragen gestellt und für mich ist es glaubwürdig. Und sie hat eine große Offenbarung einmal vor vielen Jahren von Gott gehabt, wo sie ihn gesehen hat, wie er traurig ist. Das war eine der größten Offenbarungen, die sie in ihrem Leben gehabt hat. Und sie ist mit prophetischer Gabe seit 30 Jahren unterwegs und hat besondere Dinge erlebt. Und sie hatte, dass sie ihn gesehen hat, in Gestalt eines Mannes, hat er sich ihr gezeigt, traurig. Und sie hat ihn gefragt, warum, Herr, bist du traurig? Und er hat gesagt, weil sie meine Kinder mundtot gemacht haben. Und was war die Sache? Es gab einige Propheten in der Gemeinde, in der größeren Gemeinde da, die wirklich die Wahrheit ausgesprochen haben. Und denen wurde der Mund verboten. Sozusagen immer mehr abgeschnitten, die durften immer weniger sagen, bis am Ende sie mundtot gemacht worden sind. Weil natürlich, es waren Dinge, die auch mal ganz klar benannt worden sind, wenn Gott was offenbart. Manchmal ist nicht nur, ich habe den Eindruck, dass ein kleiner Schatten irgendwo, aber keiner weiß wo und so weiter, sondern es gibt auch mal klarere Offenbarungen. Und das war der Fall da und es hat den Gemeindeleiter da nicht gefallen und so. Und die wurden rausgekickt, mehr oder weniger. Und das hat zur Traurigkeit Gottes geführt. Und das ist, da denke ich, wenn Jesus da gewesen wäre oder hier, der würde, glaub mir, viel mehr Klartext reden, als wie wir miteinander so reden. Die Kinder Gottes bilden eine Einheit mit Jesus. Sie sind nicht nur eine Meinung mit ihm, sondern sie sind durch ein übernatürliches Wunder Gottes mit ihm zu einer einheitlichen Existenz vereint worden. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Letzte Woche bis Freitag so, als ich beim Arzt war, hatte ich Zahnschmerzen. Als diese stärker waren, bekam ich auch Bauchschmerzen. Jedes Mal, wenn ich hier einen Zug bekam, dann, ne, also kriegte ich echt einen Bauchkrampf. Das heißt, dass der Bauch litt wegen dem Haupt, ne, also wegen, ja, Zahn ist im Haupt, ne, im Kopf. Und so wie sie Christus als unser Haupt geschlagen haben, trifft es uns auch als seine Glieder. Paulus schreibt, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Das steht im 2. Korinther 1,5. Durch Christus haben wir Trost, aber auch Leiden und das reichlich. Das heißt, das Haupt ist schon durch die Leiden hindurch, aber der Leib noch nicht. Das Haupt hat alles vollbracht. Nichts ist dem hinzuzufügen. Aber dennoch müssen die Glieder dem Haupt folgen. Denn wir sind eins mit ihm, nicht nur in seiner Auferstehung, sondern auch in seinem Sterben. Deshalb schrieb Paulus auch dieses, und nun kommt ein wichtiger Satz. Denn ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Philipper 3,10. Wir alle grundsätzlich möchten Christus und seine Kraft der Auferstehung in unserem Leben kennenlernen. Wir sehnen uns alle danach. Aber nur wenige wollen ihm in seinem Leiden folgen. Nur wenige. Ich eingeschlossen. Und niemand möchte ihm in seinem Sterben gleich sein. Aber nur so werden wir wie er. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, werden wir wie er. Wenn wir mit seiner Hilfe die Sünde überwinden, sterben wir der Sünde. Wenn wir leiden und unser Leiden Gott immer wieder neu ausliefern, sterben unsere Sorgen und auch unsere Ängste. Das ist so wahr, diesen Ausdruck, und es ist auch schwer umzusetzen. Wenn wir leiden und unsere Leiden Gott immer wieder neu ausliefern, sterben unsere Sorgen und auch unsere Ängste. Genau das ist es, was Petrus in unserem Predigttext sagt. Wer leidet nach dem Willen Gottes, der befehle seine Seele dem treuen Schöpfer an. Christen leiden also nach Gottes Willen. Und Paulus bezeichnet ohne Not ihre Leiden schlichtweg als die Leiden Christi, weil sie durch den Heiligen Geist untrennbar mit ihm eins gemacht worden sind. In seinem Leiden, Sterben und Auferstehen. Natürlich spreche ich hier nicht von den Leiden, die entstehen, wenn jemand als Mörder, als Dieb oder als Lügner, als Übeltäter leidet. Aber ansonsten dürfen wir wissen, dass einiges von dem, was wir in unserem Leben zu erleiden und erdulden haben, nicht wie das allgemeine Schicksal eines jeden Sterblichen ist, sondern es ist zum Teil das Leiden Christi, das wir auf unserem Weg, dem Nachfolge, vollziehen. Diese Wahrheit sollte uns in eine ganz andere Beziehung zu unserem Leiden versetzen. Und ich predige mir das auch. Glaub mir, ich predige mir das auch gerade in dieser Zeit sehr. Denn sie haben nicht nur mit uns selber zu tun, sondern unsere Leiden als ein Kind Gottes haben mit Jesus zu tun. Es sind die Leiden Christi, die über die ganze Welt gehen. Sie bekommen dadurch einen tiefen Sinn. Letzten Endes sind die Leiden der Christen sogar ein Privileg. Eine Würde, die uns von Gott gegeben ist, wenn wir um seines Namens willen leiden dürfen. Die Identifikation, die Gemeinschaft mit Jesus ist die Ursache dafür, dass es uns nicht anderes geht als ihm. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum Christen zum Leiden bestimmt sind, können pädagogische Gründe sein. Läuterung, Erziehung, hören wir auch nicht gerne. Im Zusammenhang mit unserem Eingangsvers schreibt Petrus, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt, im Vers 17. Das meint Erziehungsgericht. Wenn du sauber machen willst, wo fängst du an? Beim Nachbar oder bei dir? Wenn du Kinder erziehst, wo fängst du an? Bei den Kindern der Fremden oder bei den eigenen? Wenn du eine Gemeinde verändern möchtest, beginnst du bei der Gemeinde in Geesthacht oder beginnen wir hier? So ist das Wort zu verstehen, dass das Gericht Gottes am Hause Gottes beginnt. Dieses Erziehungshandeln Gottes bringt bei seinen Kindern natürlich Leiden hervor oder können Leiden hervorbringen, die aber notwendig sind. Manchmal meinen Christen, dass Leiden keinen Heiligungswert haben. Das habe ich auch gehört. Das wird oft gepredigt im Grunde. Dass wir nur aus Liebe, kennt ihr das? Wir machen alles aus Liebe für Jesus. Ne? Es soll alles aus Liebe geschehen. Bloß nicht mit Druck, bloß nicht mit, mit Erziehungsmaßnahmen von Gott. Wer von euch macht wirklich, lebt nur in Gottes Willen, nur aus Liebe? Wer von euch? Wir sind noch auf dem Weg. Und ich glaube, dass Gott das auch immer wieder gebraucht. Der Vers Hebräer 5,8 aber besagt etwas anderes. So hat auch Christus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Aber wenn es schon heißt, dass Jesus durch Leiden gelernt hat, und zwar Gehorsam, wer sind wir dann? Dass wir meinen, wir brauchen für unsere Heiligung, für unser Vorankommen gar kein Leid oder gar nichts, was uns vielleicht mal wehtut. Das wäre ja absurd. Jesus brauchte das, wir brauchen das nicht. Leiden gehört eben zum Leben der Kinder Gottes. Erstens wegen unserer Identifikation mit Christus und zweitens wegen unserer dringend notwendigen Umgestaltung, die der Herr sich vorgenommen hat mit uns. Und welche Leiden sind hier gemeint? Sind alle Leiden nach dem Willen Gottes? Da wir nicht alle Gedanken und Pläne Gottes kennen, kann man grundsätzlich ja sagen. Ja? Aus der Perspektive aber des uns geoffenbarten Willen Gottes müssen wir feststellen, dass Leiden aufgrund von Sünde nicht Gottes Wille sind. Nicht Gottes Wille ist. Er möchte unsere Heiligung. Er möchte, dass wir ein Segen sind. Für uns selber, aber auch für andere. Und dass wir eine Freude für Gott sind. Er möchte nicht, dass wir eigentlich sündigen. Es gibt Leiden, die ein Christ vermeiden sollte. Er sollte beispielsweise nicht als Mörder, wie ich schon sagte, oder als Dieb oder Lügner leiden. Aber die Leiden, die durch den täglichen Lebenskampf entstehen, beispielsweise durch die Mühen um das tägliche Brot, durch schwere Arbeit und Fürsorge für die Familie, das sind Leiden, die Gott zugelassen hat. Ne? Adam, was hat er ihm gesagt? Im Schweiße deines Angesichts. Wie auch Jesus Opfer. Paulus zum Beispiel litt Hunger, Kälte und Schiffbruch um der Missionswillen. Wie auch Jesus Opfer brachte, sind wir auch aufgerufen, Opfer zu bringen. Im Galater 6, Vers 2 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn wir das tun, entsteht Druck. Ne? Bedrängnis ist im Grunde, das griechische Wort, hat mit Druck zu tun. Paulus sagt an anderer Stelle, ich ermahne euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das heißt, wir geben dem Herrn eine dankbare Antwort auf sein Opfer und wir werden dabei aber oft auch selbst zum Opfer. Nun kann man ein Opfer sein, ohne zu leiden. Schwer vorstellbar. Wir sehen auch hier, Christsein und Leiden gehören untrennbar zusammen. Dann gibt es auch Leiden aufgrund von Versündigungen anderer an uns, von denen wir auch sagen können, dass sie nach Gottes Willen sogar sein könnten. Schmähungen zum Beispiel, Beleidigungen oder unter falschen Geschwistern zu sein. Das kann auch richtig Leid bedeuten. Auch diese Drangsale und Schmerzen musste Jesus ertragen. Wir erleben also nichts Außergewöhnliches, sondern etwas für die ersten Christen ganz Normales. Das sind Leiden nach Gottes Willen. Und dann gibt es auch Leiden, weil uns der Teufel Druck macht. Er steckt in der Tat oft dahinter, wenn Christen leiden, wenn nicht sogar immer. Und das auch gerade bei Krankheit. Ich lese und höre immer wieder, dass gesagt wird, Krankheit ist nicht Gottes Wille. Die kommt nur vom Teufel. Darum will Gott jeden Glaubenden auch sofort heilen. Sofort heilen, ne? Sagen viele. Das eine schließt das andere nach der Bibel aber doch nicht aus. Es ist richtig, dass Krankheit die Folge des Sündenfalles ist und somit in der Tat in engster Verbindung mit Satan steht. Grundsätzlich. Auch das ist richtig, dass Gott grundsätzlich als Feind der Krankheit und des Todes ist, weshalb er sie ja auch am Kreuz überwunden hat. Und eines Tages werden beide von der Bildfläche verschwinden. Denn Gottes Plan ist es, Krankheit und Tod, obwohl besiegt, ebenso wie die Sünde noch unter uns zu lassen, bis an den Tag seiner Herrlichkeit, wo die Befreiung vollkommen sein wird, wo wir wirklich Grund zum Jubeln hätten. Stellt euch mal vor, dass wir gar nicht mehr, schon hier nichts mehr an Krankheiten haben. Nichts mehr an Schmerz. Oh, ich glaube, in 2 Jahren ist unser Wunsch, Herr, dein Wille, ne, dein Reich komme, Jesus, komm du wieder. Puh, ich glaube, wir würden uns so toll einrichten hier auf der Erde. Ne? Wir hätten eine Menge zu tun. Und ich glaube, ja, das würde Jesus noch trauriger machen, dass wir uns so schön eingerichtet haben und nicht mehr sagen, Herr, dein Reich komme. Erst dann heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Bis dahin müssen wir uns allerdings noch mit der Gegenwart von Sünde, Krankheit und Tod abfinden. Und derjenige, der dafür sorgt, dass das so ist, ist tatsächlich der Teufel, obwohl Christus ihn definitiv besiegt hat, hat es Gott doch gefallen, ihn noch unter uns zu lassen. Ich hatte einmal gehört von jemand, er las aus der Offenbarung, glaube ich, 12 und meinte, der Teufel ist schon längst auf die Erde geworfen worden, der ist gar nicht mehr im Himmel und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wird geschehen. Das wird am Ende geschehen, wenn wirklich diese Endzeit richtig aktiv beginnt, wo der Teufel runterkommt. Und dann werden wir aber so gewaltig zu spüren bekommen. So gewaltig zu spüren. Das wird eine ganz andere Qualität, der Angriff des Feindes haben. Aber das ist noch nicht der Fall. Ich glaube, der Teufel weiterhin heute darf zu Gott gehen und sagen, hast du den Haufen da gesehen? Willst du da Segen geben? Oder wie auch immer uns anklagen. Ist heute noch so. Aber seine Wirksamkeit steht unter der absoluten Kontrolle Gottes. Und das ist wunderbar zu wissen. Deshalb hat Luther einmal gesagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Das heißt, ungewollt ist er Gottes Handlange. Das heißt, das zeigt uns die große Geschichte von Hiob. Von wem kann man die böse Geschwüre, die Hiobs Körper übersäten? Von wem kam die Krankheit? Wissen wir alle, die kam vom Teufel. So wunderbar beschrieben. Keine Zweifel, woher die kam. Aber das ist nur die vordergründige Wahrheit. Die tiefergründige, die hintergründige Wahrheit aber ist, dass Gott selbst die Krankheit zugelassen hat. Der Teufel kam mit dieser Idee. Ja, und Gott hat gesagt, mach mal. Denn so kann ich wirklich sehen, was steckt in Hiob, wenn er unter Druck gerät. Sonst hätte er dem Satan nicht die Erlaubnis für diese Attacke gegeben. Aber aus Prüfungs- und Schülungsgründen wollte Gott diesen Test. Und das trägt uns bis heute, gibt uns wirklich Kraft in unseren Bedrängnissen, wenn wir an Hiob denken. Insofern, Gott sei gelobt, dass er das zugelassen hat damals. Deshalb sagte Hiob nicht, der Herr hat es gegeben und der Teufel hat es genommen. Sondern er hat bekannt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob wusste, dass der Teufel seine Hände im Spiel hatte und dennoch bezog er sein Leiden auf Gott. Nach Beendigung der endlos langen Krankheits- und Leidensgeschichte des Hiobs lesen wir, und sie trösteten ihn alle ob all dem Unglück, das der Herr über ihn gebracht hatte. Deshalb kann die Bibel auch schreiben, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht? Habe nicht ich es getan, der Herr? Da steht im 2. Mose 4, Vers 11. Wie kann jemand angesichts eines solchen Verses behaupten, Gott wollte niemals Krankheit. Der Teufel hat seine Hände drin, aber dass er so ist, wie es ist, ist Absicht Gottes. So ist es auch mit deiner Krankheit als Christ. Und dann wird es immer schwer, wenn wir das herunterbrechen auf unsere Ebene. Ihr erinnert euch gewiss auch an die Frau, die 18 Jahre lang gekrümmt war. Jesus nennt ihre Verkrüppelung einen Geist der Krankheit. Und er sagt weiter, der Satan hielt sie gebunden. 18 Jahre lang. Das steht im Lukas 13. Ich sehe in dieser Geschichte eindeutig eine Parallele zu der Geschichte von Hiob. Jesus macht nicht ihre Sünden dafür verantwortlich und spricht auch nicht von Besessenheit, sondern er nennt sie positiv und ehrenvoll Tochter Abrahams. Allerdings weiß Jesus, dass auch bei dieser Krankheit der Teufel im Spiel ist, wie auch bei Hiob. Und so meine ich, ist es bei allen Kindern Gottes. Aber die Angriffe des Bösen geschehen nicht ohne den Willen oder die Erlaubnis des Herrn. Sie sind uns von ihm mit bester Absicht zugedacht. Möglicherweise, damit die Werke Gottes offenbar werden. Wie bei jenem blindgeborenen Mann im Johannes 8, 59. Von seiner Geburt an bis ins Erwachsenenalter war er blind. Und zwar nach Gottes Willen. Nehmen wir auch Paulus. Auch er hatte es mit dem Teufel zu tun. Er schreibt, mir wurde ein Fall ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Boah. Hinter seiner Schwachheit steckte also der Teufel. Und Gott wollte es so. Paulus, der Tote auferweckt hat, der alle möglichen Wunder vollbracht hat. Gott hat es glatt zugelassen. Denn nach dreimaligem Gebet antwortet ihm der Herr, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wozu wollte Gott diese Schwäche für Paulus? Er schreibt, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe. So, das habe ich immer wieder gesagt, auch im Laufe der Jahre. Wer betet, wer Sehnsucht danach hat, Großes wirklich mit dem Herrn zu erleben, der muss oft mit einkalkulieren, dass er auch einige wirklich schwere Prüfungen durchgeht. Nehmen wir nur mal ein paar bekannte, wirklich Menschen, Geschwister, durch die Gott wirklich was Außerordentliches gemacht hat. Mir fällt gerade jetzt John Wimber ein. Was hat er an Segen gebracht? In vielen Gemeinden, viele Tausende, zu Gott gekommen, Gemeinden wieder lebendig geworden. Und die letzten 4 Jahre seines Lebens war die Hölle. Er hatte Krebs gehabt, Speicheldrüsenkrebs, die musste rausgenommen werden. Der hat keinen Speichel mehr. Das heißt, es brannte fürchterlich, alles was die Qual, es war ein Qual. Er musste ständig Schweinespeichel zufügen, weil ansonsten brennt alles, kannst nichts mehr wirklich kauen und so schlucken und so. Also fürchterlich und andere Krankheiten. Davor noch war sein Sohn, der aufgebaut hat, Vineyard Music, ihr kennt ja, ne? Vineyard Music mit himmlischen Liedern. Also ich war begeistert, ich dachte, die kommen direkt aus dem Himmel, diesen Lobpreis. Der Sohn hat das aufgebaut. Gut, der Vater, John Wimber, war auch musikalisch, sehr musikalisch und hat in einer Band gespielt und so. Aber und dennoch, der Sohn ist vor ihm noch gestorben, vor ihm noch. Und hat noch gelitten, aber also, wo man denkt, das kann nicht sein. Aber es gibt wirklich viele Beispiele, dass man das einkalkulieren sollte. Wir sehen also, dass auch körperliche Schwachheiten der Kinder Gottes in der Regel Verfolgungsleiden sind. Gottgewollte oder Gott zugelassene Leiden, die der Teufel aus Hass wegen unserer Zugehörigkeit zu Christus über uns bringt. Er will uns schaden und uns verwirren, wie Hiob, aber Gott nutzt das positiv zur Festigung unseres Glaubens. Und deshalb will er es. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn ich mal etwas Schlimmes erlebe, was mir richtig wehtut, wo ich richtig dran leide, auch mal vielleicht für ein paar Monate oder wie auch immer, oder länger, Und das der Teufel über mich gebracht hat. Wisst ihr, wie ich glaube, was ich glaube? Ich glaube, der Teufel hat Gott bis dahin mindestens 50 Pläne vorgelegt, wie er mich möglichst zerstören. Und vielleicht hat Gott das eine zugelassen. Aber das darfst du mal machen. Aber nicht mehr. Oh, wir schreien, als wenn wirklich, ne, ist die Hölle los. Und ich muss selber, ich sage euch, predige mir selber, und ich habe das selber noch nicht erfasst. Ja, ich bin am Lernen. Wie gehe ich damit um, mit diesen eigentlich biblischen, klaren Wahrheiten? Wie setze ich das um? Also bleibe inmitten in deinem Leiden fest an der Stelle, an der Seite Jesu und lass dich nicht verunsichern, sondern verhalte dich, wie Petrus es uns in unserem Predigtext empfohlen hat. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben. Ganz gewiss sollen wir tun, was in unserer Macht steht, um Not zu lindern. Aber wir sollen nicht fanatisch oder gar gegen Gott hadernd unsere Leiden wegpressen wollen, sondern wir dürfen unsere Seelen dem Herrn anbefehlen. Denn das Maß und die Zeitdauer des Leidens bestimmt der Herr und nicht der Feind. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, steht im 1. Korinther 10, 13, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, unser Gott ist Herr auch über jede Versuchung. Er lässt sie vom Teufel durchführen, der aber die von Gott gesetzten Grenzen nicht überschreiten darf. Das Maß der Schwere und der Länge bestimmt Christus allein. Er legt deine Last auf, aber er hilft auch tragen. Denn der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, steht im 2. Petrus 2, 9. Deshalb ist das Beste, was Christen in ihrem Leiden tun können, sich einfach ihrem Herrn und Heiland zu ergeben. Im Mittelalter war ein viel gebrauchtes Wort. In der Reformation, in der Erweckung, die damals stattgefunden hat. Ergeben. Im Pietismus war auch ein viel gebrauchtes Wort. Auch in der Zeit von Jonathan Paul, in der Zeit der Erweckung. Ergebung war ein Riesenwort. Denn in der Ergebung liegt eine enorme Kraft. Wer sich an seinen Leiden ständig aufreibt und sich verzweifelt gegen sie aufbäumt, der wird seelisch, nervlich und körperlich sehr wahrscheinlich immer schwächer. Bis zur Krankheit hin. Sei sie körperlich, sei sie psychisch, seelisch. Wer sich aber den Händen Gottes überlässt, der wird unbemerkt immer stärker. Und nicht selten sind wir Christen eher auf dem Weg gesund geworden, als wenn sie verbittert kämpfen. Und da stellt sich die Frage, sollen wir nicht mehr beten, wenn wir krank sind? Oder wenn jemand krank ist? Ergebung schließt das Gebet um Heilung selbstverständlich mit ein. Wir dürfen und sollen beten, und zwar mit größtem Glauben und höchster Erwartung. Aber immer unter der Prämisse, dein Wille geschehe. Damit zeigen wir dem Herrn, dass er noch der Herr ist, der jetzt wirkt und nicht wir durch unser Wort. So wird deine und meine Seele Frieden finden in guten wie in schweren Zeiten. Das möge der Herr uns schenken. Amen.